Hallo, liebe Leute, wir haben uns gedacht, wir verbreiten noch mal ein bisschen schlechte Stimmung gegen Jahresende und haben dafür ein paar Links für euch zusammengesammelt.
Ja, so viel schlechte Stimmung, da war auch schon wieder nicht. Außer das der GTM-Helper, was das damit was ist?
Ja, möglicherweise. Und einen Aufruf zur Hilfe und einen Beitrag zur Selbsthilfe, wenn der Debug-View wieder zickt und alles andere hört ihr dann gleich, würde ich
Und ganz
sagen.
viel Meinung, ganz, ganz viel
Ja,
Meinung,
Meinung
muss man dazu sagen.
und Politik.
Ohne Politik, keine, nur Meinung. Viel Spaß.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo Leute und herzlich willkommen zum allerletzten Mal in diesem Jahr zu Beyond Page Views, eurem Lieblingspodcast zum Thema Webanalyse. Weniger Lego als letztes Mal und allen anderen Sachen. Wie immer
mehr Politik?
mehr Politik.
Nein,
Boah.
nein.
Also dieser Zwischenruf, der Unqualifizierte, der kam vom Michael. Hallo Michael.
Hi Markus, wie geht's dir?
So, ich will nicht klagen, am liebsten gut.
Okay.
So,
Das ist schön.
eben hat auch noch die Sonne geschienen. Jetzt ist sie aus irgendeinem Grund weg. Ist mir aber egal.
Vielleicht dunkel.
Ja, es wird dunkel. Aber das darf es ja jetzt auch schon.
Ja, warum? Herzlich willkommen bei eurem Politik-Podcast. Nein, natürlich nicht. Nein,
nein,
lassen wir komplett raus. Wir sind für Webanalyse zuständig. Zahlen, Zahlen, Zahlen.
Richtig. Und mit dem Thema Zahlen, Zahlen, Zahlen steigen wir gleich ein mit unserem Housekeeping. Diesmal, wir hatten ja beim letzten Mal den Tom fast direkt angesprochen, weil wir nicht genau wussten, was er meint wegen Enhanced Conversions und dass man die nicht nutzen kann und sowas. Er hat mich schlau gemacht und wir haben hier in das Housekeeping für euch einen Link reingepackt, so einer Seite bei Google, in der Google-Hilfe zu Google Ads, wo es darum geht, dass Enhanced Conversions, wenn man diese Enhanced Conversion-Daten über Google Analytics einreicht und nicht an ein Google Ads-Tag anhängt, dass die dann in Google Ads nicht viel helfen. So habe ich zumindest diese Seite verstanden und ihr auch. Das wusste ich in der Form nicht, aus gutem Grund, weil Enhanced Conversions habe ich eh bei relativ wenigen Setups verbaut, zumindest mal im Client. Und wenn jemand ein Google Ads Tagging braucht, dann finde ich, ist es inzwischen durchaus vertretbar, das auch als separates Google Ads Tagging im Browser zu verbauen.
Mhm. Haben wir jetzt mal auch gesagt, glaube ich. Das
ja, haben wir
letztes
Mal auch schon
voller.
gesagt in dem Zusammenhang. Insofern fällt das hier nicht auf. Aber danke für die Aufklärung. Jetzt wissen wir, was gemeint ist. So. Und du hast gerade reingeschrieben, der GTM-Helper geht jetzt nicht mehr.
Mhm. Ich musste gerade neu starten, meinen Rechner, um die Ressourcen freizugeben. Und dann öffnete sich Chrome und sagte, hey, von Markus Bersch, der GTM-Helper, der möchte nicht mehr.
Also bei mir tat das jetzt gerade noch. Vielleicht muss ich meinen Chrome erst aktualisieren, damit er nicht mehr funktioniert. Was dahinter steckt, ist ganz einfach. Google hatte mal wieder die Spielregeln geändert. Dann gab es eine neue Version von etwas, das da Manifest heißt, Manifest V3. Da muss man aber nicht nur einfach eine Manifestdatei irgendwie ein bisschen anpassen, sondern es gab ganz viele Änderungen in, sagen wir mal, in diesem Ökosystem Chrome Extensions. Und ich hatte einfach keinen Bock oder auch keine Zeit oder vielleicht auch beides nicht, um das Ganze zu aktualisieren. Insofern kann es sein, dass diese Extension irgendwann tatsächlich nicht mehr nutzbar ist. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Leute es tatsächlich nutzen, weil das hat exakt 1000 Nutzer. weil irgendjemand meinte, wenn ich dem 1000 Nutzer für seine Extension unterjubel, dann kann ich dem irgendwelche Monetarisierungsangebote machen. Also es hieß, herzlichen Glückwunsch zu 1000 Nutzern und hier ist mein Angebot. Und da war ich total überrascht, dass das Ding 1000 Nutzer hat. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Die sind aber natürlich zum einem sehr, sehr großen Teil künstlich. Ich bilde mir nicht ein, dass das Ding wirklich 1000 Nutzer hat.
Also ich bin bestimmt drei Nutzer mit drei verschiedenen Instanzen. Ich nutze den gerne manchmal.
Ja. Ja, ich
gerade
auch.
Um
ich
das,
auch ne
um das Löschen von den Consent-Sachen finde ich es ganz praktisch.
Da habe ich auch schon einige Updates gemacht, weil es kommen ja immer wieder neue Consent-Tools dazu, aber außer auf meinem Rechner hat da leider niemand was von, weil ich mich auch nicht, also ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht mehr aktualisieren, dummerweise. Das Ding. Dann habe ich mal jemanden, der ganz viel Coding mit KI-Unterstützung macht, habe ich gesagt, hier, nimm doch mal meine Extension und sag deinem schlauen KI-Ding doch mal, er soll das mal umstellen auf Manifest V3. Das ist auch leider grandios gescheitert, insofern dieser Umweg ging auch nicht. Wenn ihr euch mit der Entwicklung von Plugins auseinandersetzt, oder du guckst gerade so, als hättest du die Challenge mental accepted.
Ja. Weil es ist halt bei KI immer das Shit in, Shit out. Wenn ich genau sage, was man machen soll, dann
Also wenn ihr schon 100 Plugins umgestellt habt, dann macht das doch für mich bitte auch. Den Code könnt ihr gerne haben. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ansonsten kann ich gerne mal den GitHub hier Workplace mal ausprobieren. Dem genau sagen, was er machen soll und dann gucken, ob was der vorschlägt.
Ja.
Und mir auf, ist eine Repo wahrscheinlich auf GitHub von dir, oder?
Nee, habe ich da, glaube ich, gar nicht hochgeladen. Aber ich meine, der Code ist ja öffentlich. Wenn du das Ding installierst, hast du ja eigentlich alles in so einer ZIP-Datei. Ich kann es dir aber auch gerne schicken.
Dann schaffe ich das, glaube ich, auch nochmal. Ich kann nicht mehr anschauen über die Feiertage vielleicht. Aber du warst übrigens nicht die einzige Extension, die sich jetzt sozusagen deaktiviert hat oder deaktivieren wollte. Noch haben sie es nicht. Der Tech Assistant Legacy. Mhm. Er möchte auch nicht mehr. Der ist ja auch deprecated. Ich habe den trotzdem auch benutzt und er funktioniert.
Also ich habe ihn abgeschaltet, weil die Meldungen da drin teilweise, je nachdem, welche Art von Setup man betreibt, einfach auch widersprüchlich sind. Und dann hat man angeblich irgendwas doppelt da drin und das geht gar nicht und so. Und ich benutze einfach techassistant.google.com und fertig.
Mhm.
So, ne? Was wir ja eigentlich alle machen sollen. Wir sollen ja die Extension nicht mehr benutzen. Wir sollen einfach über techassistant.google.com da reingehen und dann kannst du ja auch alles debuggen. Und da wir das gewohnt sind im Prinzip aus dem GTM, finde ich es auch viel besser.
Ja, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Und ansonsten war noch von Microsoft 365 auch eine Erweiterung auch gleichzeitig deaktiviert worden. Alle drei haben dann wahrscheinlich dieses Manifest nicht gemacht.
Mhm, genau. Also Manifest V3 oder irgendwas anderes, was ich verpasst habe. Fehlt jedenfalls diese Extension, deswegen ist es, wie es ist. Gut, GTM überläuft nicht mehr. Dann überspringen wir ganz schnell den Smalltalk, weil...
Nee, eine Frage. Nee. Also, ich musste, also wir haben jetzt ja das Ende des Jahres. Man räumt ja auf, so zwischen den Jahren, ich zumindest habe das immer so gemacht, ich räume auf. Dieses Jahr ist dieses Rauhnächte. Ist dir das aufgefallen? Überall, ich glaube, wir müssen in den Rauhnächten, soll man sich jetzt aufs neue Jahr einstellen und so? Oder war es nur in meinem Stream, weil ich einmal geklickt habe?
Ich habe von Rauhnächten gar nichts gehört, nein.
Okay, keine Ahnung, das hatte ich in mehreren verschiedenen Bubbles plötzlich, dass man da jetzt buchen soll und dann sein Jahr vorbereiten soll. Nee, aber ich habe gerade mal rechnen mal geschaut und hast du gemerkt, es hat relativ lange gedauert, fand ich, bis ich wieder im Zoom war.
Ja, genau.
Was macht man mit einem Rechner, der so langsam startet? Was macht man heutzutage? Macht man defragmentieren, macht man, glaube ich, nicht mehr bei SSDs, ne? Ich glaube, das ist out. Neuen Rechner kaufen. Aber es macht ja auch keinen Sinn mehr, oder?
Ja, einen neuen Rechner kaufen ist natürlich nicht so super nachhaltig, ne? Also ich habe hier meinen Rechner jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Mir graut vor dem Tag, an dem ich auch irgendwann vor der Entscheidung stehe, wie du, muss ich den mal neu aufsetzen? Weil das ist wahrscheinlich das Einzige, was hilft. Man hat im Laufe der Zeit, sammelt sich da auf so einem System einfach Müll an.
Vor allem, ist immer noch so, wa?
Wenn man experimentierfreudig ist und bei allen Uninstaller-Routinen, ich glaube nicht daran, Müll sammelt sich an. Und das merkt man halt immer, wenn man einen Rechner austauscht. Das ist nicht immer nur die neue Hardware, es ist einfach auch das frische System. Aber man verliert halt einen ganzen Tag.
Ja, mindestens.
Ne? So, du verlierst einen halben Tag, wenn du einen neuen Rechner kaufst, weil du den ganzen Mist installieren musst, den man so braucht, obwohl ja eigentlich alles in der Cloud wohnt. In meinem Leben ist das so, der ist einfach noch nicht gebrauchsfertig. Und den Rechner hier, das ist dann wieder was für ein Wochenende oder so. Ne? Oder was in den, was hatten wir gesagt, 18 Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man das dann machen kann.
Ja.
Blöd.
Ja. Oder man nimmt hier Magic Cleaner von Dingsbums oder diese automatischen Reiniger.
Genau, man installiert sich irgendeine Software, die die Spuren anderer Software verschwinden lässt. Das mag funktionieren, ich habe da keine Erfahrung drin.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Snake Oil und macht alles nur kaputter.
Ja, und bei Windows ist ja jetzt im Moment auch noch das Problem, dass also man jedem Update misstrauen muss. Ne? Also ich habe jetzt hier wochenlang immer Updates für eine weitere Woche ausgesetzt, weil man ja immer von diesem blöden Blue Screen of Death irgendwie ganz viel hört bei diesen ganzen Updates und jetzt gerade auch wieder eins. Keine Ahnung, der rauscht immer vor sich hin, will die ganze Zeit irgendwas installieren und ich verbiete es ihm. Wir werden sehen.
Aber du bist auch schon Windows 11, ne?
Windows 11, genau, ja.
Ich habe noch Angst. Ich habe immer Angst, wenn das so weitergeht. Neue Version, so wie mit Universal und GH4.
Ja, na gut, wenn man nichts dran ändert. Ja.
Ja.
So. Aber davon abgesehen, wie gesagt, diesmal nichts über Lego. Gruß an Lukas. Dem war es ein bisschen viel. Aber es ist halt, wie es ist.
Was war ihm viel?
Ihm war es ein bisschen viel Smalltalk, glaube ich, in der letzten Folge. Mehr ja gefühlt auch. Aber manchmal entgleisen wir da so ein bisschen. Ja, gleiten wir über in den fachlichen Check-in, damit auch jeder was davon hat. Und den ersten Punkt, den ich da reingehauen habe, ist, dass es bei Cookie Information jetzt einen Free Plan gibt. Also Cookie Information lässt uns in einem mir nicht bekannten Umfang, unter Pricing steht da irgendwie for small businesses and personal website with modest traffic, 0 Euro pro Monat. Unten drunter steht dann auch so ein bisschen wie viel, also von dem Scanner, Scan-Tiefe und so weiter, aber ich habe noch nicht verstanden, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 25.000 monatlichen Konsens überschreite, was passiert denn da? Und sind das 25.000 neue Entscheidungen oder, also das klingt ja zum Beispiel sehr viel, ne, so. Erstmal. Oder ist das dann wie bei User-Centrics, da ist dann ja egal, ob eine Zustimmung ist oder nicht Zustimmung, dann hast du Sitzungen, die gehen nach halben Stunden auf jeden Fall vorbei und dann wird da in Sessions abgerechnet. Also teilweise sind die Abrechnungsmodalitäten von Consent-Tool-Anbietern ja sehr, sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz klingt das nach erstmal einer guten Idee und wer jetzt noch gar nichts hat und auch nichts ausgeben will, der ist hier vielleicht gut aufgehoben.
Ja, wobei ich befürchte, hinterhältig wie die sind, wirst du wahrscheinlich die Kreditkarte angeben müssen und dann automatisch höher gestuft werden, wenn du das über irgendein Limit drüber wegkommst.
Kann passieren, ja. So, aber ich sag mal, wenn man dann jetzt hier tatsächlich dann mal wahrscheinlich ja nicht ohne irgendeine Information in einen 15 Euro pro Monat Plan rauscht, dann geht man da auch nicht gerade von kaputt, würde ich meinen. Ja. Dieses Upgraden nach Informationen ist ja, kennt man von Stape ja zum Beispiel ganz gut, ne? Dann kriegst du nochmal so eine Mail, du hast jetzt schon 90% erreicht und schalt mal ab, ne? Sonst wirst du auf jeden Fall auch über 100 kommen und dann stufen wir dich automatisch hoch, damit du nichts verlierst, was ja auch eigentlich eine vernünftige Vorgehensweise ist. Ja. Hier gibt's vielleicht was Ähnliches. Gut, das zum Thema Cookie Information. Ich habe mich mit Cookie Information noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, habe zum ersten Mal davon gehört, als die sich mit Pivik Pro zusammengetan haben. Ganz ehrlich. Muss mir das Tool überhaupt mal anschauen. Also
ist einfach ein weiteres
Consent-Banner. Ja.
Kannst du mir den Unterschied erklären zwischen einem Cookie-Banner und einem Consent-Banner?
Ja, Cookie-Banner sind diese komischen Dinger, die man früher hatte, bevor die DSGVO da war und die man nie brauchte. Und Consent-Banner sind etwas, was in der Regel aussieht wie ein Dialog. Also okay, diese Cookie-Banner waren ja so gemacht, dass man Cookie-Banner waren ja so gemacht, dass man da am besten gar nicht mit interagiert und dass man die überhaupt nicht wahrnimmt, weil irgendjemand meinte, wir müssten die haben und keiner wollte die haben. Und diese Consent-Dialoge unterscheiden sich dann ja schon rein optisch dadurch, dass die meisten so gestaltet sind, dass sie uns zu einer Entscheidung zwingen wollen. Ich finde dieses ganze Thema Cookie-Consent und so sowieso durchaus verkehrt, weil es geht halt um so viel mehr als nur um Cookies. Man redet aber ja im Prinzip immer synonym darüber. Insofern, ich bin ja selber auch schuldig. Ich sage ja auch dein Cookie-Dialog manchmal.
Ja, ja, ich versuche immer auf jeden Fall Consent. Aber nee, ich war auch eine fiese Frage von mir, weil Cookie-Information bietet beides an. Da bekommst du die Cookie-Banner für Websites und den Consent-Banner für Mobile-Apps. Mhm. Machen die wahrscheinlich wegen SEO.
Ja, kann gut sein, genau. Ja.
Ja. Okay, aber gerne mal, wer dazu mehr Informationen hat, gerne ausprobieren oder mal Bescheid sagen, in die Shownotes packen. Wobei ich finde, es muss nicht noch mehr Consent-Tools geben. Ich finde, das sind schon genügend.
Ja, nun, der Kuchen ist auf jeden Fall groß genug. Ja. Und mir ist alles recht, was nicht, weiß ich nicht, das Standard-Zustimmungs-Dialogs-Plugin von Shopware ist oder sowas. Alles oberhalb von diesem Mist weiß ich sehr zu schätzen.
Und alle, die nicht einfach alle Cookies löschen.
Genau. Ja, aber auch so, die über die Tücken von Cookie-Blockern hatten wir uns ja auch schon mal hier ein bisschen ausgelassen.
Ja. Wäre gut, wenn die alle irgendwie die gleiche Mechanik benutzen würden. Das würde mich, glaube ich, freuen, wenn irgendwie man sagen könnte, man kann sie alle gleich einbauen. Ich glaube, das würde mich schon sehr, dass man zum Standard kommt, weil das ja jedes Tool wieder anders macht.
Ja, überhaupt das ganze Thema Consent Management hat so viel Dinge so viel schwieriger gemacht, ne? Also ich habe jetzt gerade noch mal angefangen mit einer Serie, wo ich mehrere Menschen in einem Unternehmen so ein bisschen aufschlaue zum Thema Tech Management, und wir haben das letzte Mal tatsächlich einen kompletten 1,5 Stunden Termin verbraten, mehr oder weniger, um diese ganzen Feinheiten im Zusammenspiel zwischen Consent Management, Tag Management, Website, Race Conditions, Tritra, Trulala, dazu noch oben on top der Consent Mode. Du kannst den Leuten ja nicht mehr einfach erklären, was ein Trigger ist, wenn es um einen Seitenaufruf geht. Du musst den Leuten ja schon erstmal das ganze Seitenaufrufkonzept aus dem Tag Manager ausreden, weil du damit nicht mehr arbeiten kannst, ne? So.
Ja.
Und das
zumindest wir nicht. Andere arbeiten damit ja noch irgendwie.
Ja, ja, ja.
Genau. Mit irgendwelchen Triggergruppen und so. Ja.
Ja, ne? So. Und wenn das dann alles irgendwie auch in so einer im Schulungsformat mehr oder weniger erstmal alles einbauen willst, ne, um zu zeigen, wie es funktioniert und warum es nicht ideal ist, und du willst das mal entwickeln irgendwo dahin, sodass man eben versteht, warum man es so macht und nicht anders, dann geht da ganz schön viel Zeit drauf, habe ich jetzt so gemerkt.
Du hast dich gerade aber vorhin versprochen bei der Einleitung. Du hast gesagt, 1,5 Stunden, du meinst 1,5 Tage dafür, oder?
Nein, ich meine einen kompletten 1,5-Stunden-Block für nur dieses eine Thema
jetzt. Ja, aber auch das finde ich ja schon, das finde ich schon sehr kurz, also.
Ja, klar. Wir haben das auch bestimmt nicht vollumfänglich geklärt. Es ist halt nur so, du kannst natürlich, je mehr Informationen du da reinsteckst, umso verwirrender wird es. Ne? Und das Ziel war es, am Ende dieses einen Termins wenigstens zu klären, warum man Dinge so macht, wie man macht, wenn man zum Beispiel ein E-Commerce-Setup hat, ne? Weil das View-Item immer zu früh stattfindet und der Purchase.
Da gibt es auch von dir eine Erweiterung für, ne?
Genau, und all diesen Kram haben wir dann mal so durchgetont und da sind wir in 1,5 Stunden tatsächlich einigermaßen durchgekommen.
Okay, so. Cool.
Das jetzt sitzt, weiß ich nicht, aber es gibt eine Aufzeichnung. Ja, apropos Aufzeichnungen. Du hast dir was vorgenommen, das muss ich dir jetzt grandios platzen lassen, hier live und vor allen Zuhörern.
Okay, ich wollte Markus ausfragen, was er für Konferenzen empfiehlt oder nicht empfiehlt fürs nächste Jahr, und das möchte ich platzen lassen, okay.
Ja, weil du hast ja gesagt, weil was sich dieses Jahr gelohnt hat, das ist ja dein Aufhänger. Du wolltest von mir wissen, was sich dieses Jahr gelohnt hat, und ich kann es dir schlichtweg nicht sagen, weil ich dieses Jahr ausschließlich auf Measure Camps gewesen bin. Auf dem SEA-Camp war ich.
Auf dem SEO-Day?
Auf dem SEO-Day war ich als Teilnehmer und kann dazu nicht viel sagen, weil für mich der SEO-Day eine reine Netzwerkveranstaltung gewesen ist. Da sind sehr viele SEO-Themen gewesen. Das heißt also, fachlich habe ich da zwar bei den Tellerrand geguckt, aber da kann ich nichts zu sagen, und ich kann nicht sagen, ob der empfehlenswert ist für Leute, die in dem Bereich arbeiten. Also wie gesagt, SEA-Camp, ganz viele Measure-Camps, die sind alle immer toll. Lohnt sich im nächsten Jahr bestimmt auch wieder. Analytics Pioneer Summit habe ich ja schon lobend drüber mich ausgelassen und geschwärmt, werde ich mit Sicherheit auch wieder versuchen hinzukommen. Aber ansonsten sind diese ganzen typischen Online-Marketing-Konferenzen zumindest in diesem Jahr ja ziemlich an mir vorbeigelaufen. Insofern weiß ich das nicht.
Okay.
Lohnen tun die sich eigentlich immer alle. Ob das jetzt OMX, OMT, OM irgendwas ist, OMKMS in Münster, was fängt noch mit OM an? Keine Ahnung.
OMKB.
Die gibt's überhaupt noch? Nee.
Ja.
Ja? Okay. Das weiß ich dann Marketing nicht.
Marketing Berlin.
Genau, jetzt Berlin statt Bielefeld, ne? So.
Ja. Aber ich glaube, es würde mal mit dem Bielefeld, glaube ich. Aber ja, okay.
Ja. Die sind wahrscheinlich alle immer gut, je nachdem, welche Ansprüche man an so einer Konferenz hat. Ich war Anfang des Jahres auf einer Konferenz zum Thema KI, überhaupt nicht mein Thema, hat mir unheimlich viel gebracht. Ja, so. Würde ich jetzt jedem sagen, geh mal auf irgendeine KI-Konferenz? Nee, keine Ahnung. Ne? So, das war jetzt ja auch für sehr spezielle Veranstaltungen. Da gibt es ja genauso viele KI-Experten. Jeder auf LinkedIn ist jetzt plötzlich KI-Experte. Genauso gibt es jetzt wahrscheinlich auch ganz viele KI-Veranstaltungen. Teil davon wird super sein, Teil wird der letzte Käse sein, nehme ich mal an.
Ja. Okay.
Das heißt aber mit Measure Camps zum Beispiel nicht, die sind immer alle cool. So.
Ja.
Also wenn ihr irgendwo, um dir eine Antwort zu geben, geht auf Measure Camps.
Genau.
Die gibt's eigentlich überall. Keiner muss furchtbar weit reisen und die sind immer alle gut.
Nicht mehr, genau.
Ja.
Ja, cool.
So. Dann hast du uns noch was reingehauen. Zahlen, Zahlen, Zahlen.
Genau, weil das passt auch zu dir. Eigentlich hättest du jetzt auch beim letzten Jahr oder in diesem Jahr einfach überall immer nach jedem Measure Cam immer eine Benotung abgeben können für dich, wie gut es war.
Ja.
Dann wüssten wir jetzt, was am besten war.
Ja, alle eine 1 ist wahrscheinlich alle, zu einfach. Ja.
Also so. Die Skala ist von 1 bis 10 und 10 ist das Beste.
Ja, okay. Ja, dann werden die sich alle irgendwo zwischen 7 und 9 aufgehalten haben.
Ja.
Weil ich noch nie in London war, weiß ich nicht, wie eine 10 ist.
Ja, ich weiß nicht, ob das so eine zwingende, ob dann London eine zwingende 10 ist, obwohl.
Ja, das muss es ja sein. Es muss ja das Beste aller Measure Camps sein.
Da warst du noch nie?
Nein, da war ich noch nie.
Okay, ich war fast nur da, glaube ich. Oder war ich noch woanders? Ich glaube, ich war nirgendwo anders außer London. Ja, aber das andere Thema ist das schon im nächsten Monat. Dann lassen wir doch jetzt über GR4 reden, oder?
Genau.
Was haben wir da ja?
Machen wir. Und ich habe tatsächlich auch kommentarfrei, aber trotzdem vom Tom einen Vorschlag bekommen über LinkedIn. Der sagte nämlich in einem Zusammenhang eines konkreten Falls, dass es immer wieder zu hören gibt, dass man, sobald man auf dem serverseitigen Google Tag Manager umsteigt und das so vorsichtig macht, dass man erstmal so ein Dual-Tagging hat, ne? Also erstmal einen zweiten Datenstrom über den Server laufen lassen und einen über den Client, dass man dann immer sieht, dass über den Server weniger Daten kommen als über den Client. So, und ich habe gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, wenn das passiert, dann liegt es einfach am verdöselten Setup.
Mhm.
Deswegen eine offene Frage, kennst du das Problem grundsätzlich auch? Also in der Regel kommen eigentlich mehr Daten über den Server, wenn man es ordentlich macht. Man hat weniger neue Nutzer natürlich, ne? So, wenn es richtig funktioniert, auch wieder je nach Setup, weil Nutzer möglicherweise eben länger und zuverlässiger wiedererkannt werden können. Das ist ja inzwischen sehr vielschichtig, was man dazu alles machen muss, damit das auch funktioniert im Safari und so weiter. Aber ansonsten sind die Unterschiede, die reinen Unterschiede vom Umstieg vom clientseitigen auf serverseitiges Setup, ohne jetzt noch sowas wie ein Custom Loader wie bei Stape zu verwenden, um an irgendwelchen Tracking-Blockern vorbeizukommen, sind nicht so riesengroß. Das sind eben nicht 20% mehr Daten, bloß weil man es über den eigenen Server laufen lässt. Das sehe ich so zum Beispiel eigentlich gar nicht.
Nee.
Aber dass es weniger wird, würde mich immer stutzig machen, weil es gibt auch gar keine Erklärung dafür.
Mhm. Vielleicht beim einen Konsole, beim anderen nicht oder so. Also wirklich tatsächlich so, wo ich auch sagen würde, ich habe da, nee. Es sei denn, also doch, wenn ich das selber installiere, dann den Tag Manager Server und den auf eine Schmalbrüstig habe, dass der halt da.
Genau, wenn der zum Flaschenhals wird, ist natürlich ein Problem, ne? So, aber dann ja. Müsste ich ja irgendwie in den Logs was sehen und sonst irgendwas und.
Guckt doch keiner rein. Markus, da guckt doch keiner rein.
Ja. Deswegen, wenn da keiner reinguckt und keiner da ist, der reingucken kann, geht's zu einem Hoster. Ja. Mhm. Es ist ein Server. Und wenn du nicht in der Lage bist, einen Server zu verwalten, machst du eine Website ja auch. Das heißt, ich hab keinen Bock oder keine Zeit oder keine Ahnung bei meiner Website, dann gehe ich einfach zu irgendeinem Hoster oder ich überlasse das irgendeiner Agentur und die soll das irgendwie machen. Und wenn ich einen eigenen Tracking-Server betreiben will und kann mich dann administrativ nicht drum kümmern, dann muss ich halt auch die Konsequenzen tragen und gucken, dass es irgendjemand für mich tut. Ich bin's halt nicht.
Ja, und selbst in der Google Cloud musst du halt auch ein Auge drauf haben.
Ja, na klar.
In der Google Cloud. Also musst du auch deine Alerts einrichten für die Logfiles und so, zumindest meiner Meinung nach. Alles andere ist
Wenn ich den Endpunkt aufrufe und ich hänge da /healthy dran und es kommt kein Okay zurück, dann muss es irgendjemanden geben, der weiß, was zu tun ist. Und wenn es den nicht gibt, dann muss man konsequenterweise irgendwo hingehen, wo das Problem dann für mich gelöst wird. Oder ich lebe damit, dass ich halt tatsächlich unzuverlässige Daten habe, dann kann ich aber den ganzen Kram vergessen und mach halt kein Server-Setup, lass ich es halt bleiben.
Mhm. Okay.
Ja. Spam, Spam, Spam.
Genau, es gibt immer öfter, also ich sehe das immer öfter, dass es relativ viel Spam oder immer wieder Spam gibt in GA4, wahrscheinlich auch in allen anderen Tools, nur die, das ist halt nicht, mir fällt es halt da nicht auf, weil ich die nicht nutze. Aber ich habe jetzt auch immer mehr Cookie-Crawler oder Consent-Crawler oder so erscheinen in GA4 mit so Ausschlägen. Bei dir auch, oder?
Ja, ich habe auch einige Kunden, wo ich festgestellt habe, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, einmal die Woche Cookiebot die ganze Website scannt und man sieht das Ding plötzlich und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Warum das nur bei Einzelnen ist, bei anderen nicht. Ich habe auch keine Ahnung, welche User-Agent da verwendet wird und so, aber müsste ja eigentlich funktionieren. Ja, also
ja.
Wenn es anhand des User-Agents erkennbar ist, sagen wir mal so viel kann ich dazu sagen, dann ist Google Analytics sehr, sehr gut darin, die Sachen eben auch rauszuschmeißen. Also wenn ich nur mit diesem einfachen, auf den User-Agent guckenden Bot-Scorer gehe und sende mir den Bot-Score an mein Google Analytics 4, dann ist alles, was da wirklich in den Daten ankommt, steht einfach immer nur okay drin. Ne? So, da findet man eigentlich nichts.
Welchen Bot-Scorer meinst du?
Diesen Simple Bot-Detektor, den es
da gibt. Ach so, von dir.
Genau. Da gibt's ja Client- und Serverseitig und der guckt ja nur auf den, wenn das Template ist, schaut ja wirklich nur auf den User-Agent. Mhm. Und da ist eigentlich, hätte ich auch erwartet, da ist Google genauso gut drin wie irgendeine blöde Liste, auf der ein paar User-Agents stehen und ein paar Regex-Muster. Also insofern weiß ich nicht, was man da so tun kann und tun muss. Richtig schlimm ist es halt tatsächlich da, wo ich weiß, naja, Google hat eigentlich alles, um's rauszufinden, ne? So, die haben zumindest mal noch in ihrem europäischen Server zum Beispiel, ja, so haben sie die IP-Adresse und wissen vielleicht tatsächlich, dass es das AWS oder sonst irgendwas ist, ne, so. Und dass das Muster der Aufrufe eigentlich total unnatürlich ist und so, ne? Ob die das auch alles nutzen, um irgendwelche Sachen aus den Daten rauszuhalten, ja oder nein, wissen wir halt alles nicht, weil das ganze Thema Spam Detection in GA4 eine Blackbox ist. Ich wundere mich aber genauso wie du, dass es in letzter Zeit vermehrt immer mehr Tools schaffen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bessere rendernde Crawler gibt, ob irgendein Wettbewerbsbeobachtungstool da jetzt auf den Markt gekommen ist, was alle 14 Tage massenhaft irgendwie Konkurrenzanalysen macht oder so. Ob es jetzt die ganzen KI-Tools sind, die verzweifelt irgendwie nach Daten suchen, nach eigenen Datenschätzen, ne, so Trainingsdaten und tralala. Keine Ahnung, aber ich gebe dir recht, es wird mehr. Und wenn es einmal da ist, ist es schwer, es zu identifizieren, außer an den Spitzen, die ich da vielleicht in irgendwelchen Graphen sehe. Das heißt aber nicht bloß, weil ich das in der Grafik sehen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich in der Lage bin, es auszusegmentieren. Das heißt also, die Daten bereinigt zu betrachten, ist echt ein Problem dann.
Ja. In der Oberfläche auf jeden Fall. Also in der Oberfläche ist das richtig schwer, finde ich. Also darum, ich habe mir jetzt für die 18 Wochen zwischen Weihnachten und Silvester vorgenommen, da mal reinzuschauen, um da mal ein paar Tests zu fahren, auch mit von Stape, die haben so einen Bot-Detector-Score richtig, wo die mal wahrscheinlich mit Recapture oder so draufgehen oder so. Und das dann schätze ich, dass ich das System nutze. Ansonsten baue ich nochmal nach und nochmal gucken, kann man den irgendwie erkennen. In Rohdaten auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Aber in der Oberfläche ist es ganz schwer, weil so verkrüppelte Informationen haben zu Betriebssystemen und zu Clients und so, dass das echt schwer wird. Aber vielleicht fällt mir da irgendwas ein, was man nutzen könnte.
Ja, aber deine Vermutung stimmt durchaus. Also ich sehe das Problem genauso bei Pivik Pro Accounts zum Beispiel. Ja, und bei Pivik Pro ist es deswegen doof, weil du dann ja, also Spam kann dich einfach über dein Volumen bringen. Ne? Ja. So, weil da kostet der dich ja plötzlich Geld. Bei GA4 ärgert er dich nur. Bei Pivik Pro kostet er nicht Geld, wenn er es in die Daten reinschafft. Insofern ist das ernst zu nehmen. Ne? Und da muss man teilweise hingehen und sagen, im Zweifelsfall gucken, wann die nächste Spitze zu erwarten ist, zu versuchen im Tracker-Debugger irgendwie irgendwelche Merkmale zu finden und dann schon unterbinden, dass an die irgendwie was mit Tracking-Code ausgeliefert wird. Du musst immer Zeit und Mühe da reinstecken. Das ist immer blöd.
Ja.
Ja. Und was hast du uns dann noch mitgebracht?
GA4 Dataform. Hast du das schon angeschaut?
Nein.
Dataform, weißt du, dieses Dataform für BigQuery und so. Und da haben sich ja ein paar kluge Menschen zusammengesetzt und haben dann ja sowas, sozusagen, was fertiges One-Click-Installer für GA4 gebaut. Wollen das auch irgendwann rausbringen.
Ja, ich habe das immer nur so mit einem Auge begleitet und weiß grundsätzlich, worum es geht, aber so zu Erfahrungen kann ich da gar nichts sagen. Du hast jetzt welche gemacht, oder?
Ich hab dieses Tool benutzt, also nicht Dataform an sich, sondern dieses GA4 Dataform von den vier oder fünfen, die man alle mehr oder weniger kennt. Auf jeden Fall ist es schön. Du machst da klick, 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 klick. Muss natürlich vorher aktivieren, dass du auch in der Google Cloud bezahlst. Und hast du echt zwei schöne Mustertabellen, wo du halt einmal die auf Session-Basis dir die Daten einfach geben bekommst und einmal auf Ereignisebene. Das ist schön.
Ja, das heißt also, du bekommst transformierte, konsolidierte Daten daraus am Ende des Tages. Ne?
Und Attribution tatsächlich auch wie in der Oberfläche behaupten die. Dass das möglichst ähnlich ist und so. Finde ich ganz schön. Und dann habe ich wieder an den Mount Stupid gedacht, weil ich dachte, das ist ja schön, das ist ja super. Einfach klick, 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 klick. Aber wenn man dann halt reingeht und das vernünftig machen möchte, ist halt auch wieder, ist es auch nicht mehr so klick, 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 sondern tatsächlich, welche Parameter möchte ich drin haben, welche nicht drin haben, was wäre für Sonderregeln, was sind für mich denn andere Videoquellen und so. Das heißt, auch da wieder macht sich danach ein großer Berg auf und Sachen, die man doch wieder einstellen muss, was natürlich wichtig ist, super ist, aber es ist halt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die uns jetzt alles einfach macht.
Nö, weil drunter steckt ja doch wieder Dataform, ne? Das heißt also, entweder hast du einen Wrapper gebaut, der dir viele Sachen abnimmt, aber einiges dann eben verbietet. Oder du hast einen Rapper gebaut, der dir viele Sachen abnimmt und der trotzdem eigentlich alle Freiheiten lässt, die Dinge so einzustellen, wie du die einstellen könntest, wenn du das Tool nicht verwendest. Und so, denke ich, wird es hier auch eben sein. Ne? Das heißt, du hast dann so ein Noob Getting Started Low-Hanging Fruits Modus. So. Und wenn du dann sagst, ja, ich brauche aber dies, ich brauche aber das, dann musst du dich halt doch damit auseinandersetzen, wie das überhaupt funktioniert, weil du musst die Transformationen dann verstehen. Vermutlich.
Ja, aber gar nicht so viel. Das ist schon schön gemacht. Das musst du halt in so einer Config-Datei halt sagen, welche Ereignisse du drin hätten, die nicht welche oder welche du ausstellen möchtest oder welche Parameter und ob das jetzt ein Integer ist oder ein String und so. Das war's dann auch schon. Mhm. Dann musst du es halt irgendwie neu anstoßen. Und das ist schon schön gemacht. Von daher, das habe ich halt genutzt, mal ein bisschen mehr in die Rohdaten reinzuschauen, was doch schon schönes Format ist als tatsächlich die Rohdaten. Und das macht's halt, man kommt halt schnell, dass man da was schafft, aber halt auch da wieder aufwendig unterschätzt, wenn man es wirklich einführen möchte. Man muss es an sich anpassen, sobald man nicht nur die Standard-Events benutzt.
Ja, gilt ja immer eigentlich. Mhm. Gut. Dann fundstücken wir eine Runde. Mhm. Sehr schön. Das erste Fundstück, was ich gefunden habe, ist ein offensichtlicher Gastbeitrag bei Piwik Pro im Blog. Ich habe ihn hauptsächlich deswegen da reingenommen, um daran zu erinnern, dass es mehr als nur zwei Anbieter auf der Welt gibt, unter anderem eben auch Taggers, wo ich selber noch nie mitgearbeitet habe. Und von Taggers ist ja auch der Gastbeitrag, wo es darum geht, überhaupt, was ist denn überhaupt serverseitiges Tracking, wo sind die Vorteile, wie kann man es einrichten, wer profitiert davon und so weiter. Und eben auch der wichtige Punkt 5, wenn das serverseitige Tracking nicht die richtige Option ist. Ja, so. Und da wird auch so ein bisschen mit diesem, aber wirklich nur in Nebensätzen, mit diesem Mythos hybrides Tagging aufgeräumt. Ne? Der eine sagt, wir brauchen es gar nicht, wir brauchen Tagging im Browser nicht mehr, wenn wir alles serverseitig machen, speziell für Facebook. Der andere sagt, natürlich brauchen wir das unbedingt. Und so richtig recht hat da, glaube ich, keiner von beiden. Ja, aber das ist einfach so ein serverseitiges Tracking im Unternehmen helfen. Ich glaube, das Ziel dieses Beitrags ist es hauptsächlich, so einen groben Überblick zu verschaffen, warum sollte man sich die ganze Mühe überhaupt machen. Und es ist management-kompatibel, glaube ich, wenn es darum geht, sich über die Vor- und Nachteile zu informieren, ohne einen 5-Tages-Workshop zu besuchen. Mhm. Das scheint mir so der Hauptvorteil von diesem Beitrag zu sein.
Ja.
Gut, dann hast du was gefunden, wie man den blöden Debug-View zum Funktionieren bringt. Heute habe ich ihn gerade wieder benutzt und er funktionierte einwandfrei.
Das ist super, manchmal geht er auch. Nee, es gibt bei measureschool.com gab es einen Beitrag zu 11 Wege, wie man das wieder heil reparieren kann, wenn es nicht funktioniert. Von allem Möglichen, das heißt auch dann Cookies löschen oder Cache löschen soll auch funktionieren oder auch WordPress-Probleme oder so. Also wirklich 11, die man da einfach der Reihe nach durchgehen kann, wo ist eigentlich das Problem. Finde ich ganz schön.
Ja. Okay. Gehe ich die Liste mal durch, wenn es das nächste Mal wieder nicht funktioniert.
Ja, also aber am blödesten ist immer noch, dass man oben dieses den User auswählen, den Device auswählen muss, wo nichts drinsteht meistens. Weißt du, was ich meine? Wenn du oben links die Auswahl
hast. Ja, genau. Da steht dann immer 0 Geräte.
Ja, oder mehrere, wenn du mit mehr unterwegs bist, weißt du nicht, wer du bist.
Ja.
Kann man da reinschreiben?
Nee.
Wie ist denn, ob man da irgendwie einen Befehl übergeben kann, wer ich bin, damit ich mich wiederfinde, weil irgendwann muss die Information herkommen.
Es könnte gut sein, dass wenn du du kannst ja in Chrome zum Beispiel den User Agent überschreiben. Wenn du da einfach ich bin's oder sowas da reinschreibst, dann könnte es sein, dass du dich als ich bin's statt als Google oder Edge oder sowas identifizierst. Weil wenn du das in mehreren Browsern, da steht nicht immer nur Google drin unbedingt. Ne? Da steht dann manchmal auch schon mal Firefox oder Edge oder so. Und das heißt, es wird auf einem User-Agent-String basieren. So, und wenn du jetzt hingehst und schreibst einen eigenen User-Agent-String da rein und der besteht nur aus Gurkensalat, dann wird da vermutlich Gurkensalat erscheinen. Ist ein Versuch wert, würde ich machen.
Für nächstes Jahr zwischen den Feiertagen.
Genau, zwischen den Feiertagen. Nicht zwischen den Jahren, sondern nur noch zwischen den Feiertagen.
Genau. Zwischen
dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nachts.
Nee, zwischen Silvester und Weihnachten.
Also, ja gut. Ja, zwischen Silvester und Weihnachten, das kriege ich hin. Ja.
Gut.
In der Reihenfolge. So, dann habe ich einen Beitrag hier reingetan, weil ich hauptsächlich die Frage stelle, warum gibt es den? Beim Atomo im Blog gibt es einen Beitrag zu den 6 besten Alternativen zu Amplitude. So. Und ich frage mich, warum? Also suchen Leute gerade massenhaft nach Alternativen zu Amplitude? Oder was steckt dahinter? Das wollte ich als offene Frage einfach mal stellen. Hat Amplitude gerade irgendein Problem? Sind die gerade von irgendwem gekauft worden oder so, dass man sich da jetzt platzieren muss? Als Matomo auf der 1 und dann Mixpanel auf der 2 und dann kommt auch schon Google Analytics als beste frei verfügbare Option. Mal gucken. So, und warum dann Umami zum Beispiel da drin steckt, das wurde hier zwar verargumentiert, aber steht meines Erachtens auf wackeligen Füßen. Also der ganze Beitrag an sich, den finde ich ein bisschen komisch. Nun ist ja Product Analytics gar nicht unser großes Steckenpferd, oder?
Ja, aber ich finde das gar nicht merkwürdig. Jetzt einfach, da hat das SEO-Keyword-Tool das ausgespuckt, dass man Alternativen Amplitude, dass man dafür ranken möchte, dann macht man dazu einen Artikel.
Ja. Vielleicht hat der Artikel dann genügend, tatsächlich auch noch eine KI geschrieben oder so.
Gibt genügend Websites, die nur dieses Thema haben, dieser Vergleich, diese Alternativen.
Ja, das ist das, was ich meine. So haben wir jetzt ein gestiegenes Suchvolumen für Amplitude-Alternativen? Ja, wie auch immer. So, das dazu, so, wahrscheinlich schon zu viel drüber geredet.
Das war's schon zu dem Thema, das ging aber schnell.
Ja. So, dann hast du wieder was gefunden.
Dann habe ich wieder was.
High-Traffic-Websites.
Genau. Was mache ich eigentlich mit GA4 und wenn ich eine High-Traffic-Website habe, das heißt, wenn ich viel Traffic drauf habe, sind die Standardeinstellungen nicht zwingend praktisch. Ich laufe in irgendwelche Limits rein, ich laufe in Sampling rein und dieser Artikel behandelt halt, was sollte ich eigentlich dafür beachten? Also brauche ich wirklich ein Scroll-Event in allen Facetten oder was auch immer, damit ich in die Limits reinpasse. Wie zum Beispiel das 1 Million Export-Limit pro Tag.
Also ich finde ja, viele dieser Punkte sind vollkommen unabhängig vom Traffic-Volumen.
Das ist, du meinst sinnvoll, oder?
Genau, sinnvoll. Ne? Sollte man sich eigentlich immer mit auseinandersetzen. Gucken, dass man Kardinalitäten klein hält, dass man nicht irgendwelche Dimensionen anlegt, bloß wenn man die irgendwann mal gebraucht hat und dann entstehen dauernd irgendwie welche und dann wird da jede Menge Zeug gesendet, wo am Ende keiner was mit tun kann. Das beste Event ist das, was man nicht gesendet hat, weil man es nämlich überhaupt nicht braucht. Und dazu gehören vor allen Dingen diese Scroll-Events und der ganze andere Mist. Ich würde mich ja teilweise freuen, wenn man sowas wie User-Engagement weglassen kann, wenn man sagt, das ist mir wurscht, ja? Ich brauche keine genaue Messung der Zeit und so weiter. Mach User-Engagement-Messung optional. Das ist ja oft das drittteuerste Event, wenn ich mir anschaue, wie viel in was reingeht. Session Start und First Visit muss ich auch schon bezahlen, ohne dass ich es haben wollte. Insofern bei Events und so weiter sparsam sein, finde ich, ist grundsätzlich immer eine super Idee.
Spätestens beim Export zu BigQuery.
Ja, genau. Ja. Können wir da eigentlich? Nee, können wir natürlich nicht. Nein.
Was denn?
Nein, ich stelle die Frage nicht mal zu Ende, weil sie mich total da stehen lässt.
Okay. Wir schneiden ihn raus.
Ich hatte kurz über das Filtern nachgedacht. Kann man da nicht sinnvoll einfach einen Filter definieren und sagen, folgende Events will ich gar nicht mit exportieren?
Ja.
Ja.
Kann man.
Ja, ist genau.
Direkt eingebaut in GA4.
Deswegen sage ich ja. Also, wenn ich mich recht entsinne, gibt es den nämlich auch.
Ja.
Wobei es wahrscheinlich doof ist, wenn ich da, kann ich da auch, habe ich nicht versucht. Jetzt begib mich doch mal aufs Glatteis. Könnte ich einfach sagen, lass Session Start weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ergeben die Daten am Ende des Tages wenig Sinn.
Weiß ich nicht.
Naja, egal.
Musst du selber berechnen dann, obwohl ich glaube ja.
Ja, kommst natürlich ohne Session Start super klar, ne? So, wenn du einfach auf die Session-IDs und Client-IDs guckst, dann mehr brauchte man ja früher auch nicht, als man noch ein Server war.
Ja, wobei Session Start ist ja auch das Ereignis, was also pro Sitzung am wenigsten erzeugt. Da ist ja
Page-Views
und alle anderen View-Items und sonstiges ja viel mehr.
Ja, logisch.
Oder Scroll oder
List am besten. So.
Einzeln geschickt, meinst du, ne? Eins für jedes Item
List schickt. Ja, allgemein halte ich das für sehr sinnlos, weil es ist nicht actionable. Für die wenigsten Shops ist ein View-Item-List und ein Select-Item actionable. Denkst nach?
Nee, ich bin anderer Meinung, habe überlegt, ob ich das Fass jetzt aufmache.
Ich verteidige das mal. So, wenn ich View-Item-List sende und ich mache mir jetzt die Mühe, irgendwie zu definieren, was für mich ein View von einem Item überhaupt ist in der Liste, ne, und hau nicht einfach gleich alle 50, bloß weil die Seite geladen wurde, darüber und so. Da haben wir schon drüber geredet, das halten wir alle für unsinnig. So, wenn ich mir also die ganze Mühe gemacht habe, das so zu machen, dass es ansatzweise funktioniert, habe ich erstens mehr Events, ne, also wenn ich weniger Items mit jedem Event versende, kommen mehr Events auf. Und dann habe ich am Ende des Tages eine Auswertung, die ich mir auch selber bauen muss. Ne? Welches Item auf welcher Listenposition, in welcher Liste wird unterdurchschnittlich häufig angeklickt? Das ist ja das Einzige, was rauskommt. Ne? Welche CTR hat welches Item in welcher Liste und wo ist sie zu gering? So. Und wenn ich das nachher rausbekommen habe und ich finde heraus, dass ein Item in irgendeiner sehr populären, oft angesehenen Liste an Position 3 total scheiße performt und da raus muss, da muss ein anderes Ding hin, damit dieser kostbare Platz irgendwie genutzt wird, spätestens da hören die meisten Shop-Systeme auf, mir die Möglichkeit zu geben, so weit reinzugehen und Listen zu triggern. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass die meisten Shops irgendwas mit den Daten überhaupt anfangen können. Du guckst aber so kritisch, dass ich jetzt sehr, sehr froh bin, dass du mir ein vernünftiges Argument lieferst, warum ich das vielleicht nochmal überdenken sollte.
Okay, finde ich relativ einfach, weil ein Produkt, was ich nicht gesehen habe, kann ich nicht kaufen. Und so kann ich entdecken, was wird überhaupt gar nicht gesehen, überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich es ja nicht gesehen habe.
Ja, ich sag jetzt mal ganz blöd, das merke ich selber, wenn ich meine Webseite aufrufe und sage, wenn die guten Produkte alle irgendwie da unten sind und selbst ich muss dahin scrollen auf meinem riesen Monitor, dann ist vielleicht die Liste scheiße. Also ich glaube nicht, dass ich dafür so teure Daten in der Webanalyse erheben muss und jedes Mal, wenn ein Produkt angezeigt wird und jedes Mal, wenn es angeklickt wird, mir ein Event senden muss.
Ja, nee,
Abgesehen, dass Kategorieseiten nicht der einzige Weg sind, um zu einem Produkt zu kommen. Wenn ich wissen will, ob ein Produkt wenig gesehen wird, natürlich in Listen, weiß ich es nur, wenn ich das Sehen in Listen messe, gebe ich dir recht. Ansonsten ist ja auch ein ganz guter Indikator dazu, wie oft wird es dann aufgerufen.
Das auf jeden Fall auch, aber es kann auch nur aufrufen werden, wenn ich es irgendwo auf der Seite sehe und alles, wo es nicht in einer Einzelansicht oder einer Product-Single-Page ist oder Detail-Page ist, dann ist es ja eine Liste. Mhm. Ob das jetzt eine Kategorieseite ist, eine Suchseite oder sonst irgendwas, wenn ich es nicht halt nicht sehe, kann ich es nicht kaufen.
Ja, und dann wäre da das aber auch, selbst dann wäre das etwas, wo ich sagen würde, ja, es gibt jetzt also Ressourcen, um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und dann auf Datenbasis zu entscheiden, ob irgendwelche Dinge umgestellt werden, ja oder nein. Wenn es das wirklich gibt, wenn es diese Ressourcen gibt und die Möglichkeiten, tatsächlich was zu tun, wenn ich in den Daten Probleme sehe, dann wäre das auch immer noch etwas, von dem ich denke, dass ich es nicht ständig erheben muss, sondern nur dann, wenn ich Zeit habe, mich mit den Daten auseinanderzusetzen. Genauso wie Error-Tracking 365 mal 7 Quatsch ist. Ja, so. Das heißt aber nicht, dass Error-Tracking immer Quatsch ist. Sondern wenn jemand da ist und sagt, ich möchte jetzt mal die Anzahl der Fehler auf meiner Webseite irgendwie minimieren, dann können wir 3 Tage mal Error-Tracking anmachen. Dann gibst du das in der IT ab und dann hörst du ein halbes Jahr nichts mehr. Ja.
Ja, aber gibt's da sinnvolle Tools für die Entwickler für als GA4.
Du weißt, was ich meine.
Oder was auch immer. So, ja.
Wenn man sagt, ich will die Daten erheben, will danach tatsächlich was passiert, bin ich der Letzte, der sagt, lass uns das nicht machen. Aber ganz viele Daten werden erhoben und da arbeitet keiner mit. Und ich glaube, diese ganze View-Item-List und Select-Item-Dinge gehören dazu. Wir verquatschen uns aber, Entschuldigung.
Nee, aber du bist gerade ketzerisch, weil du hast mir gerade durch die Blume gesagt, dass wir nur Session-Start brauchen, weil alles andere wird eh nicht benutzt. Bei den meisten.
Ist ein bisschen ketzerisch, aber ja, wäre tatsächlich, also wenn ich einen Session Start und die Conversion habe, dann reicht es für viele tatsächlich, ne? So, die wollen wissen, wo kam jemand her und hat er es nachher geschafft. Was dazwischen passiert ist, ist vielen wirklich wurscht, weil es nur Marketing-Attribution geht.
Es interessiert die vielleicht noch, wie die Journey war, aber es wird nichts damit gemacht. Aber okay, schnell weiter, bevor wir uns nicht hier verquatschen und noch Neujahr hier sitzen.
Ja. Deswegen ist Atze ja entstanden, Klammer zu. So. Mist, jetzt muss ich wieder so eine ketzerische Frage stellen. Also, ich habe hier verlinkt einen Beitrag bei Blue Fusion im Blog, wo es um die Wissenspyramide in der Webanalyse geht. Und im Prinzip ist alles auch vollkommen richtig, was da steht. Ne? So, also erstens, Webanalyse von selbst ist halt nicht ist nicht wirklich von sich aus hilfreich und so weiter. Das haben alle 1000 Mal gesagt und alles basiert auf sauberen Daten und in den Daten stecken Informationen, aber Informationen sind auch nicht nützlich. Aus den Informationen muss ich Wissen ziehen und Wissen ist nur dann nützlich, wenn oben Weisheit rauskommt oder noch besser irgendwie strategische Entscheidungen, also irgendwie Actions oder so, ne? Was halt mal oben an der Spitze steht, da kann man drüber reden. Aber die Frage ist, die ich eigentlich stellen will, ist diese Wissenspyramide überhaupt noch aktuell? Es gibt inzwischen immer
aktuell
mehr Systeme.
Oder sinnvoll?
Oder sinnvoll. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also aktuell ist die immer noch, aber ich glaube, die wird irgendwie verschwommen oder die Form verändert sich. Da, wo ich sage, Du kannst auch auf schlechten Daten kannst du irgendwie gute Insights rausziehen, wenn das einfach alles der KI überlässt oder so. Also die Wissenspyramide wird so ein bisschen abgekürzt, glaube ich. Und es gibt ja auch immer mehr Systeme, die jetzt einfach mal sagen, das, was wir beide hassen, ich sammle den ganzen Mist jetzt einfach erstmal und am Server mache ich dann da irgendwie was Sinnvolles draus oder in meinem Data Warehouse und allerhand solche Geschichten. Das passt mir gerade nicht so richtig. Also lange Rede, kurzer Sinn, brauchen wir, gibt's diesen Weg noch? Also dass der Weg über die Datenerhebung, wo wir uns ja meistens mit auseinandersetzen, führt der tatsächlich noch über Information und Wissen nachher hinten raus zu Weisheit oder zur Veränderung oder zu Actions oder zur Optimierung oder sonst irgendwas?
Okay, ja, ich glaube, also mich stört dabei, dass es stufend sein sollen. Dass es sozusagen, für mich sind Stufen auch eine Abfolge. Und ohne dass ich, ich kann die Datenerhebung eigentlich nur vernünftig machen, wenn ich weiß, was ich möchte. Und Stufe 1 sind Daten. Also ich muss schon viel mehr Wissen haben, um Daten vernünftig zu erheben, um damit was zu machen. Weil die Zeiten sind vorbei, wo ich den Code in die Seite klatsche und ich habe Daten.
Ja, auch eine interessante Perspektive. Ist eine andere Antwort auf die gleiche Frage eigentlich, die ich gestellt habe. Ne? So. Klar sind die Daten immer noch die Basis. Ich kann aber nicht einfach hingehen und sagen, ich lege jetzt mal ein Fundament und dann überlege ich mir, was ich da drauf baue, weil ich habe ja eigentlich erst ein Haus im Sinn, bevor ich anfange, ein Fundament zu gießen. Dann ist die Pyramide zwar eine schöne Visualisierung, aber eigentlich schon immer falsch gewesen.
Ja.
Naja, es war vielleicht mal einfach, wo es weniger Daten gab, aber jetzt, wenn du halt, so wie du sagst, wenn du keinen fachmännischen oder fachfraulichen Architektenplan hast für dein Haus, dann wird es halt schwer, das zu bauen. Und das ist auch bei der Webanalyse, wenn du halt nicht weißt, was du damit messen möchtest, dann ist das nicht so einfach. Und
ja, sei es das nur, mal also, als, ja, Entschuldigung.
Ja. Ja, also, weil, also eigentlich reicht es ja schon für den, also dieses Daten ist ja eigentlich, dass ich Ursache-Wirkungsbeziehung heißt ja für mich, ich sammle Daten für Conversion zum Beispiel. Da springe ich ja schon sofort von Stufe 1 auf Stufe 3. Und das brauche ich aber auch, um das vernünftig umzusetzen. Weil nur mit Daten haben wir halt nichts.
Nee, das stimmt. Ja. Klar, das ist ja das, was wir immer sagen. Also
ich habe da auch noch kein Modell, vielleicht ist es ein Strudel oder ein Tsunami oder so statt einer Pyramide. Ich weiß es nicht.
Der Wissensstrudel. Ja. Klingt auch viel leckerer. Na gut, lass mal das mal offen, ne? So, aber vielleicht regt das ja zum Nachdenken. Gut. Dann hat Gunnar seine Serie beendet.
Gunnar Griese mit dem Pantheon Sachen erklären und
genau.
Ausführen.
Hat sich da einmal durchgefühlt durch das Pantheon.
Mit AI und so. Wer sich dafür interessiert, gerne bei Gunnar durchlesen. Ich weiß noch nicht, ob ich so Lifetime so Sachen, so AI brauche.
Nee, ich auch nicht. Ich warte auf den ersten Anwendungsfall und das ist eine der Sachen, wo ich jetzt mal sage, ich spiele das jetzt nicht erstmal durch für den Fall, dass irgendjemand kommt und das braucht, damit ich es schon mal gemacht habe. Das mache ich. Das ist eine der Sachen, die mache ich gerade umgekehrt. Da muss jetzt erstmal jemand kommen, der es braucht. Und dann machen wir das.
Aber das wäre doch ein totaler spannender Anwendungsfall, wenn man hier im Google Service, Google Tech Manager mit Machine Learning gucken kann, welche Ereignisse nutzen eigentlich die Stakeholder von den Webanalyse-Daten und alle anderen einfach alle Ereignisse rausschmeißt sonst.
Ja,
das heißt,
genau.
Welche Berichte werden angeschaut?
Brauchen wir wohl Trainingsdaten zur Nutzung der Daten? So, das wird schwierig.
Ja, ja, machst einfach einen GR4 auf Looker Studio und dann siehst du, was da genutzt wird an Berichten und welche Dimensionen und welche Messwerte. Und,
ja, und dann haben wir genau das, was du eben sagtest, dann haben wir nur noch Session Start und Conversion. Ja. Mehr kommt da nicht mehr.
Ja,
auch ein netter Ansatz. Und dann, wenn irgendwie sagt, wir haben hier Diskrepanzen in den Daten, kannst du sagen, hat die KI aber für richtig empfunden. Ne? Das sind nur irrelevante Daten, die hier fehlen. Schön, aber GA4 lässt ja auch so schon Daten weg, ohne dass man irgendwie eine KI dazwischen am Server hat. Und darum geht es dann auch schon im nächsten Link, auch wieder im PIVIC Pro Blog, also mit einer gewissen Häme wahrscheinlich geschrieben worden. So. Da geht es nämlich um diese ganzen Google Analytics 4 Probleme, Im Titel steht sogar Google Analytics 4 GA4 Probleme. Für den Fall, dass man das eine oder andere sucht, soll man den auf jeden Fall finden.
UA steht auch noch drin und GA4 zweimal.
Ja, UA steht auch noch drin. Dummerweise stimmen die viel dieser Punkte aber tatsächlich. Also, und ich glaube, es ist noch nicht mal eine vollständige Liste. Aber es gibt eben tatsächlich Probleme. Probleme, die nicht alle die Daten oder das Tool selber betreffen, sondern eben auch mit, wo wir auch schon drüber geredet haben, eben mit diesen Unterschieden zwischen Universal und GA4. Probleme müssen keine Fehler sein, sondern
die auch ist nur, eher ein Layer 8 Problem.
Ja, genau. Auch. Ja, so. Aber trotzdem sind es ja dann immer noch Probleme. Ne? So,
und nee, die, ja. Ja, nee, also ich finde das wieder komplett daneben, also nicht von dir, sondern von dem Artikel, wenn ich ein Tool nicht verstehe, zu sagen, das ist ein Problem, was aber total logisch ist, wenn man weiß, wie gemessen wird oder und sich damit beschäftigen sollte, dann ist das kein Problem, sondern ist das einfach, Pivik Pro macht es noch nicht so, weil die noch nicht so weit sind.
Das ist ja,
das Problem
okay.
von Pivik Pro, weil, ja.
Ist auch eine Perspektive.
Weil dass ich Conversions auf Ereignis oder auf Sitzungsbasis habe, ist doch super. Kann doch gar nicht besser sein.
Ja, der Punkt der Conversions, den finde ich eigentlich, hast du recht. Das, was da als Problem beschrieben wird, sehe ich gar nicht als Problem an. Dafür hast du andere Probleme, die mit Conversions, Schlüsselereignissen und sonst was irgendwie zu tun haben. Also die Problemfelder, die da aufgezählt sind, sind auf jeden Fall alle richtig. Die Problembeschreibungen vielleicht nicht immer so passen. Ja. Haken dran. An den feste Druffartikel.
Ja.
So.
Ja, ich schau gerade, ich darf da gar nicht reinschauen. weil auch, also ich nehme nochmal kurz Punkt 2, ungenaue Traffic-Berichte. Die sagen, der Bericht Traffic Acquisition und reden dann was von datengetriebenen Attributionsmodellen. Das stimmt ja gar nicht. Der Traffic Acquisition-Bericht ist ganz normal sitzungsbasierte Attribution.
Genau.
Und kein datengetriebenes Attributionsmodell.
Ja, vielleicht habe ich es auch missinterpretiert. Was für mich da drin steckte, war im Prinzip das Problem, dass eine Sitzung ja durchaus zu der einen Quelle attribuiert werden kann, aber die Conversion nachher einer anderen Quelle zugeordnet werden kann, wenn ich zwischendurch mit anderen Quellmedium-Informationen innerhalb der bestehenden Sitzung nochmal daherkomme, weil die ja nicht kaputt geht.
Ja, aber das ist doch dann nicht der Traffic Acquisition Bericht.
Nee, aber wenn ich die dann vergleiche nachher mit, je nachdem, wie ich es baue, mit irgendwelchen Conversion-Berichten, dann habe ich da tatsächlich Diskrepanzen.
Genau. So. Wenn ich Äpfel mit Birnen vergleiche, habe ich Unterschiede.
Ja. So,
aber auch da wieder wichtig, das ist auch wieder, weil das ist eines der geilen Features in GA4, dass ich sagen kann, wie ist eine Sitzung gestartet und wie kam die Conversion zustande. Aber, ja. Man kann natürlich so lange auf alten Prinzipien rumreiten, bis man dann selber nachzieht, glaube ich. Also, Pivik Pro jetzt, weil die ja sozusagen die alte Welt verherrlichen, sagen, das war viel besser, die sie ja benutzen.
Ja, aus Sicht der Nutzer stimmt das ja dummerweise dann auch, ne? Also Anforderungen, wie die meisten da so haben. Aber gut, natürlich hast du nicht ganz Unrecht. Ne? So. Also viele Sachen sind aufzuklären, wenn man sich mit der genauen Vorgehensweise und Arbeitsweise und wie das Ganze so funktioniert bei GA4 auseinandersetzt. Aber es hilft nichts, dass es zum massenhaften Problem wird. Auf der anderen Seite ist auch, Leute, es scheiße, Millionen fliegen, können sich nicht irren, auch ein schlechter Rat. Insofern will ich den nicht geben. Also die Probleme sind halt weit verbreitet, aber du hast recht, sie liegen halt beim Problemhabenden und nicht bei dem Tool größtenteils, mit dem man das Problem hat.
Ja. Also weil es werden halt alte Zöpfe abgeschnitten und ich finde, das geht GA4 enorm gute Schritte, um das mal sinnvoller zu machen als vorher. Und dann zu sagen, guck mal hier, die Conversion, der Unterschied, die Conversion Rate, so die Zielereignisrate oder so, sind unterschiedlich, ja, wenn ich so verschiedene Metriken habe, sind die halt unterschiedlich, die heißen ja auch unterschiedlich, deshalb ist das praktischer.
Mhm.
Auch Punkt 5, Verzerrung durch Bot-Traffic, hatten wir gerade, ist in Pivik Pro doch genauso Bot-Traffic.
Ja, vielleicht sind es dann andere. So. Aber ja, die haben beide das Problem. Ob es die gleichen Bots sind, die da zum Problem werden, kann ich dir nicht sagen.
Nee, aber ist von daher, ich finde das immer, aber ich finde genau dieses Draufhauen total sinnlos und auch besonders, wenn man dann zu wenig tatsächlich in dem anderen Tool drin ist. Weil das Schwierige ist immer, hatten wir ja selber bei unserem Guide, den wir geschrieben haben, dass wenn man ein anderes Tool zu wenig kennt, kann man zu wenig vergleichen und weiß man zu wenig drüber und kann auch dann, behauptet dann Sachen, die halt gar nicht stimmen.
Ja, das ist leider so, ja.
Und es stimmen halt einfach, es sind halt Fakten, die halt da gesetzt werden, die halt nicht stimmen. Ja. So, genug dazu. Ich möchte genau. nicht in mein Bluthochdruck,
was in deine Rage-Modus reden.
Also ich habe ja auch nichts davon, dass, aber ich finde halt solche Artikel mal anstrengend, wie halt, ja. So.
Nächstes Ding, Infotrust. Als ich den gelesen habe, das war so mein No-Shit-Sherlock-Moment. Da habe ich gedacht, ja, Captain Obvious hat einen Beitrag geschrieben. Der kam mir so vor, als wäre der 2010 oder 2015 total notwendig. Und jetzt frage ich mich, warum wir den hier über 10 Jahre später lesen müssen.
Kann ich genau sagen. Weil ich schon wieder 3 Tech-Manager hatte, die Rotz waren, wo Kunden sagen, oh, unsere Conversions werden nicht gemasht oder dies oder das oder so. Weil da Menschen drin rumfuschen und glauben, sie wissen, was sie tun. Es waren 3 verschiedene LinkedIn-Einbauvarianten drin für das LinkedIn-Pixel über die Jahre gesammelt. Alle waren noch aktiv. Und es kamen halt trotzdem keine Daten an. Und es ist halt noch nicht angekommen, dass Tech-Manager tatsächlich gelernt werden muss oder verstanden werden muss und man nichts hat, was man da spielen muss. Und dafür ist es einfach zu wichtig. Also,
ja, also was wir nicht genannt haben für die armen Leute, die jetzt hier zuhören müssen, es geht um einen Beitrag, der da überschrieben ist mit The Expanding Role of Tech Management in Digital Marketing and AdTech.
Ja, von Captain Obvious alias Infotrust.com.
Ja, von Captain Obvious. Und ich habe mich halt gefragt, so, ja, live before Tech Management, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ja, so. Und die TMS Empowered Marketers, das ist ja ein Märchen. Und klar, dass Data Collection in a Privacy- oder Privacy-Regulated Online-World irgendwie problematisch ist ohne Tech-Manager, wenn man irgendwelche direkten Implementierungen hat, die sich einen Scheiß direkt darum kümmern, ob man Zustimmung hat oder nicht. Das ist ja ein Problem seit 2018, ist jetzt auch nichts Neues. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum es den jetzt überhaupt gibt, diesen Beitrag. Da steht nichts drin, was falsch ist. Ja? Mhm. So. Aber ich habe auch nach dem Lesen habe ich, außer dass ich die ganze Zeit genickt habe und sage, ja, das war schon immer so, hatte ich leider nichts, wo ich gedacht habe, boah, gut, dass ich das gelesen habe, sonst hätte ich das jetzt verpasst.
Nee, aber es ist halt wichtig. Ich finde es halt so traurig, dass man immer auch glaubt, man macht halt kurz den Tech-Manager auf, klickt da rum und hat dann irgendein Ergebnis und wundert sich, dass da nichts rauskommt.
Ja,
Und dafür ist der halt als Schnittstelle zu wichtig geworden. Auch wenn irgendwie 20 Leute Adminrechte haben, alle, die keine Ahnung haben. Und ich dann als Externe kriege dann nur Editorrechte, wo ich denke, kann man machen, aber ist halt vielleicht nicht so praktisch. Also, wenn da jeder Zugriff drauf hat und jeder veröffentlichen kann und alles kaputt machen kann. Und von daher habe ich nur deshalb eingepackt. Ich weiß, Infotrust ist nicht so die Quelle der neuen Informationen oftmals, sondern viele Marketing getrieben für die selbst. Aber tatsächlich, Tech-Management muss vernünftig gemacht werden. Und da haben wir einfach diesen Monat zu oft drüber geärgert. Das ist. Und ich habe noch genügend, die ihre Pixel noch direkt einbauen in die Seite. Ist ja viel einfacher. Markus.
Ja.
Viel besser.
Ja, genau. Ja, und es gibt ja Systeme, die machen es dir schwierig, das anders zu tun.
Mhm.
Shopify, Entschuldigung, hat ein bisschen Husten. Und ja, nee, aber klar. Bleibt schwierig und Tech-Management bleibt auch ein schwieriges Thema. Seit das Thema Consent-Management dazugekommen ist und die Sachen Hand in Hand arbeiten müssen, ist es nicht einfacher geworden.
Mhm. Und Consent-Mode dann noch dazu?
All das ist nicht neu. Apropos nicht neu, auch nicht neu ist das Lean Analytics in a Privacy First Environment Bootcamp mit Timo. Das hat nämlich schon stattgefunden, aber ihr könnt das einfach on demand gucken, wenn ihr eine E-Mail-Adresse in ein Feld eingebt und auf Submit klickt. Das wäre der nächste Link. Das heißt, bei matomo.org im Blog gibt es einen Beitrag zum Anfordern des Links zum Anschauen eines nicht nur auf Matomo fokussierten kleinen Workshops, würde ich es fast nennen, ja, Workshop muss man eigentlich mitarbeiten. Also einer Präsentation von Timo, wo es darum geht, was ist denn überhaupt Privacy First Analytics und was kann ich da rausziehen und was habe ich da nicht?
Ja, ketzerische Frage. Privacy First und ich muss eine E-Mail-Adresse angeben, um ein Video zu sehen, was irgendwo frei liegt.
Ja, gute Frage.
Kannst du mir das kurz erklären?
Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Aber man konnte sich das auch vorher angucken, ohne seine Adresse bei Matomo abzugeben. Ich meine, meine Adresse ist nur Richtung Timo gegangen. Ich hatte halt dieses Ding, als es stattgefunden hat, war ich dabei. Aber ja, nee, vernünftige Frage. Ja, wahrscheinlich hat man sich gedacht, man möchte da vielleicht ein paar Adressen einsammeln.
Ja, das ist also aktuell nimmt dieses Überhand, wofür ich überall meine E-Mail-Adresse geben soll. Jetzt war irgendwie die Tage, war irgendjemand auf LinkedIn, der sagte, ich schicke dir meine Erkenntnisse. Ich habe da auch eine 30 Minuten für gebraucht, das selber rauszufinden. Ja. Also, ja, dann schreibst du einfach dazu. Und nicht für 30 Minuten Recherche jetzt erwarten, dass die jetzt 1000 Menschen Kontaktdaten schicken oder so. Wo ich denke, ja, kann man machen.
Ja,
naja.
Muss man aber nicht.
Nee, wo ich denke, oh. Ja.
So.
Das nimmt hier gerade eine ganz, ganz schlechte Wendung, dieser Podcast. Ja. So, können wir was für gute Laune machen?
Ja, warum? Hau mal rein. Mhm. So.
Ich jetzt oder was?
Ja, du wolltest doch was für gute Laune machen. Der nächste Beitrag ist von dir. Ich bin gerade bei littledata.io.
Ach so, ja genau. Da wird einfach kurz erklärt, was man eigentlich in GR4 mit dem Modeled Attribution, was bedeutet das, wie funktioniert das eigentlich? Dazu ein kleiner Ausflug dazu. Gerne durchlesen, was das eigentlich macht und wofür das sinnvoll ist. Und Conversion Modeling ist auch drin. Was ich nicht so schön finde, aber es ist halt bei GA4 drin. Das wäre tatsächlich vielleicht ein Problem bei GA4, das Conversion Modeling. Das ist gar nicht Pivik Pro mal schreiben, es ist nur aufnehmen sollen.
Ja. Kannst du Kommentare drunter schreiben? Wenn man Kommentare drunter schreiben kann. Ich weiß es nicht. Ja, und dann ist der letzte Link, den wir noch haben, führt zu Simo in seinem Blog. Ich glaube, wir haben genau zwei Ausgaben, wo wir keine Simo-Links hatten oder so. Ne, hatten ganz lange an der Simo-Ecke festgehalten und seit wir sie aufgelöst haben, gibt's jetzt doch mal was von Simo.
Ja, wobei, den habe ich nur aufgenommen, weil der so unwichtig ist, ein Stück weit. Einfach nur aus Tradition, dass Simo auftaucht. Wär der woanders gewesen, hätte ich ihn nicht aufgenommen tatsächlich.
Nee, stimmt. Also es geht darum, dass man Groundbreaking im Tag Manager Container exportieren und wieder importieren kann.
Und dabei Text duplizieren kann.
Und das spart Zeit.
Mhm. So. Ja, war schon.
Ja.
Das war es auch einfach nur aus Tradition. Einfach.
Ja. Ja. Bing, vorbei. So. Erledigt. Okay.
Damit hätten wir jetzt alle Fundstücke durch.
Genau.
Aber du hast heute etwas mitgebracht, was dir sehr auf dem Herzen lag. Möchtest du darüber noch reden in unserer Therapiegruppe hier?
Ja, und zwar möchte ich gerne noch über so als Unding des Monats nochmal über den Microsoft UET Consent Mode reden. Als es klar war, dass die da jetzt mehr oder weniger bei Microsoft was Ähnliches machen wie bei Google und dann die sich auch geärgert haben, dass deren Advanced Consent Mode, den es auch schon seit über 2 Jahren gibt, das den keiner implementiert hat, haben die sich ja gedacht, wir zwingen jetzt die Leute auch dazu, unseren Consent Mode zu implementieren. Und dann gab es dann plötzlich eben auch ganz viele Probleme mit so einer Implementierung, wenn man weiß, dass das Consent-Tool, was man auf seiner Website betreibt, dass das sich um den Google-Consent-Mode kümmert, aber für den Microsoft-Consent-Mode dann noch keine Lösung hatte. Das ist inzwischen auch schon ein bisschen besser geworden. Also viele, viele Anbieter haben da jetzt eben einen zweiten Haken in ihrem Backend. Du kannst auch den Microsoft-Consent-Mode dann entsprechend der Zustimmungslage initialisieren. Und obwohl es ja eigentlich nur ein einziges Flag gibt, nämlich dieses Ad-Storage, was dann granted oder denied stehen kann, gibt es da wohl so ein bisschen Missverständnisse. Das Ganze ging damit los, dass, und das ist etwas, was mich jetzt auch gerade wieder in meinem Posteingang eingeholt hatte und wo ich diese Woche auch schon mit jemandem drüber reden musste, ist das Thema, was passiert, wenn ich den Consent Mode nicht nutze, den Microsoft Consent Mode. Ne? Ich habe ja Microsoft Tags und die spiele ich ja im Idealfall sowieso auch nur dann aus, wenn ich Zustimmung habe zu Marketing oder was auch immer oder zu Microsoft Ads, wenn ich da explizit für einzelne Dienste Zustimmung einhole. Und dann muss das doch eigentlich wurscht sein. Und bei Microsoft in der Hilfe stand bis vor kurzem sowas wie, wenn du den Zustimmungsmodus nicht verwendest, dann gehen wir von granted aus. Das stand da mehr oder weniger drin. Und da habe ich damals schon gesagt, und ich wiederhole das heute auch nochmal, das bedeutet nicht, dass wenn ich ihn nicht implementiere, das alles dann genauso aussieht, wie wenn ich es getan hätte. Dieser Satz soll eigentlich nur sagen, wenn du den Zustimmungsmodus nicht verwendest, dann gehen wir davon aus, dass wir Cookies setzen dürfen. Genauso wie das bei Google Analytics 4 der Fall ist. Wenn ich in Google Analytics 4 einbaue irgendwo und ich habe keinen Consent Mode vorher initialisiert, dann entstehen natürlich Cookies. Trotzdem fehlen dann aber den ausgehenden Requests an Google diese ganzen Signale zum Consent Mode und dann weiß Google eben nicht explizit, ob da zugestimmt war oder nicht zugestimmt war. Und das ist ein Problem. Und das ist jetzt leider auch ein Problem für Microsoft, weil verstärkt fällt den Leuten in ihren Bing Ads Konten auf,
wenn sie dass, reingucken.
Wenn sie reingucken, dass da plötzlich seit einiger Zeit gar keine Conversions mehr gemessen werden, obwohl vorher ein gewisses Volumen da gewesen ist. Und das liegt dann da eben auch an einem fehlenden initialisierten Consent Mode. Also bloß weil du dein Microsoft UET Tag nur dann ausspielst, wenn Zustimmung da ist, heißt noch lange nicht, dass du nicht nochmal daran musst. Die einfachste Lösung wäre natürlich, wenn dein Consent-Tool das inzwischen auch kann, dann musst du da einen Haken setzen, gut ist. Die zweiteinfachste Lösung ist, wenn du zum Beispiel mit diesen mit der Tag-Vorlage von Simo arbeitest im Google Tag Manager, diese Consent-Mode-Tags, die heißen jetzt auch inzwischen Google und Microsoft-Tags, steht da im Titel drin, kann beides. Kannst du da vielleicht einfach einen Haken setzen und bist fertig. Weswegen ich gesagt habe, wir sollten jetzt nochmal darüber reden, ist vor allen Dingen die Mail, die mich jetzt diese Woche zweimal erreicht hat, ich weiß nicht warum, zum Thema Cookie-Consent für Microsoft Clarity. Weil viele, die das UET-Tag auf ihrer Website ausspielen, spielen dann auch ein Clarity aus, entweder bewusst oder unbewusst. Und spätestens die, die es nutzen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass hierzulande beim Einsatz von Microsoft Clarity ohne ein initialisiertes, sie haben eben auch so eine Consent-API, da musst du eben dann auch ein Consent-True oder sowas hinschicken. Wenn du das nicht tust, dann kriegst du zwar Recordings in deinem Clarity, aber jeder Seitenaufruf ist wieder eine neue Sitzung. Das ist Banane. Und deswegen ist das Thema Initialisierung von Consent-Einstellungen sowohl für Clarity als auch so ein Microsoft UET-Tag inzwischen einfach Pflicht. Und es bleibt euch im Zweifelsfall nichts anderes übrig, als in den Tag-Manager reinzugehen und euch selber drum zu kümmern. Mhm. Als Service-Hinweis. Mhm. Es kommen einfach weniger Daten an. Und auch bei Clarity habe ich das jetzt wieder häufiger, dass ich dann gefragt werde, dass
warum weniger Daten ankommen.
Nee, warum da jetzt plötzlich mehr oder weniger genauso viele Recordings da sind wie Seitenaufrufe. Weil das dann eben alles einzelne Recordings sind und die Sitzung an sich gar nicht mit einer Klammer um die einzelnen Seitenaufrufe versehen ist. Und dann wird jedes Ding ein eigenes Recording.
Okay, dann hätte ich eine Frage für dich, die du nicht beantworten kannst. Was hältst du davon?
Was ich davon halte?
Wenn ich jetzt eine Frage stelle, die du nicht beantworten kannst.
Ach so, was ich davon halte, dass das so ist, wie es ist bei Clarity, finde ich konsequent, finde ich das.
Ja, ja, aber kannst du mir erklären, warum das Ad Storage ist und nicht Analytics? Weil Clarity ist ja ein Analyse-Tool und kein Werbetool.
Clarity kümmert sich gar nicht um Ad Storage oder nicht. Also der Microsoft UET Consent Mode ist wirklich nur für das UET-Tag. Ob ich da Ad Storage auf Denied oder Granted gestellt habe, ist für Microsoft Clarity vollkommen irrelevant. Das ist ja das, was ich versuche zu kommunizieren. Du musst für Clarity nochmal was anderes machen. Clarity hat eine eigene Consent API. Und dann sendest du einen, ich glaube, der Befehl für Clarity ist Clarity. So, und es gibt eine Clarity-Funktion und dann sagst du Clarity Consent True. Und wenn du das nicht tust, entstehen keine Cookies und du siehst nicht eine Session, sondern nur einzelne Seitenaufrufe als Recordings. Das ist aber völlig unabhängig von Microsoft UET Consent Mode. Den kannst du richtig initialisiert haben mit Granted, da kümmert sich aber Clarity wieder überhaupt nicht drum.
Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt.
Siehste, deswegen warst du auch gut, dass wir mal drüber geredet haben. Also Clarity hat einen eigenen Consent Mode, sagen wir es mal so.
Mhm. Warum?
Weiß ich nicht, weil es vielleicht irgendwer anders gebaut hat und keine Ahnung.
Und die dürfen Analytics Storage nicht benutzen.
Ja, aber Ad Storage schon. Also ja. Analytics Storage, ja, du hast ja recht. Eigentlich könnte man, oder man hätte auch Clarity Storage erfinden können, statt
wieder einen anderen
Consent-Befehl.
Ja,
aber das eine ist UET, ne? Das geht ja auch in die Command-Queue von UET, also diese UET-Queue. Und wenn du nur Clarity auf deiner Website hast und hast gar kein UET, dann gibt's diese UET-Q überhaupt nicht. Insofern haben sie sich gedacht, ist ja Quatsch, dann machen wir das getrennt. So, schon haben wir eine Erklärung. Ja, aber ihr solltet, da hast du auch Mails dazu bekommen? Bist du irgendwo bei Clarity als Nutzer eingetragen? Oder
benutzt ich glaube, scheinbar nicht, glaube ich. Oder ich habe nur einen guten Spam-Filter. Ja. Ich meine, es wird immer alles komplizierter. Ja.
Also das ist auf jeden Fall eine Info, die an alle Leute rausgeht. Und um es jetzt noch komplizierter zu machen, die Hilfeseite, auf der mal stand, also die Hilfeseite von Microsoft, wir verlinken die auch hier in den Shownotes, in der mal stand, dass wenn du keinen Zustimmungsmodus verwendest, dann tun die so, als wäre alles granted. Und wo meine Interpretation war, ja, da geht es um Cookies und nicht um Nutzbarkeit in Ads, was ja jetzt mehr oder weniger nachgewiesen ist bei allen Leuten, wo plötzlich keine Conversions mehr ankommen, steht jetzt was noch Verwirrenderes drunter. Und ich glaube, dieser Absatz ist relativ neu. Und da steht mehr oder weniger, dass man uns in der EU und UK und der Schweiz schrittweise dazu zwingen wird, den Microsoft Advertising Consent Mode zu verwenden. Und ich weiß nicht, wie dieser Zwang aussieht. Also im Moment sind wir ja eh dazu gezwungen, das zu machen, weil wir sehen ja jetzt schon, dass keine Daten mehr im Microsoft Ads Konto ankommen, wenn wir den nicht nutzen. Hier steht aber, in Szenarien, in denen der Zustimmungsmodus erzwungen wird, ist denied der Standardwert, also statt granted. Und was ich mich frage ist, auf was bezieht sich das jetzt? Ist denied der Standardwert in, als Signal bei den ausgehenden Requests? Da wird wahrscheinlich nicht einfach ein D stehen in diesem ASC-Parameter, sondern der wird nach wie vor fehlen vermutlich. Aber heißt das jetzt, dass die irgendwann hingehen und sagen, naja, wenn du den Zustimmungsmodus nicht vorher initialisiert hast mit einem granted, dann schreibt unser UET-Tag plötzlich auch keine Cookies mehr, was sie ja vorher getan haben, weil sie ja gedacht haben, unser Default-Verhalten wäre Ad Storage granted. Und das wäre natürlich super interessant, weil dann fliegt auch wirklich allen Leuten, selbst die sich überhaupt nicht um Conversions oder sonst was kümmern, sondern nur Zielgruppen bilden wollen oder was weiß ich, warum man UET-Tag verbaut, der ganze Kram dann um die Ohren, weil die nur noch Modellierungssignale für irgendeinen Consent-Mode senden, obwohl sie eigentlich nach Zustimmung gefragt haben, es nur nicht dokumentieren in Form eines initialisierten Zustimmungsmodus für UET. Ich finde dieses ganze Thema Zustimmungsmodus, dadurch, dass wir das bei Google haben und bei Microsoft und dass die Anforderungen und das, was man, wenn man es nicht nutzt, teilweise jetzt auch sehr unterschiedlich sind, was passiert da, wenn ich es richtig oder falsch oder gar nicht mache, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich auf die Liste der Dinge schreiben würde, die das Leben einfacher machen.
Mhm.
Sagen wir es mal so.
Mhm.
Also der Microsoft Zustimmungsmodus ist so ein bisschen das abturnende Thema hier zum Jahresende, was ich cool finde, weil das, da schließt sich der Kreis, ne? So, letztes Jahr um diese Zeit hatte uns ja die Google Consent Mode Pflicht so ein bisschen den Jahreswechsel verdorben. Mhm. Da hat sich gedacht, Microsoft, wir machen das jetzt auch und holt mal Bier, wir haben zwar nur einen Parameter, aber dadurch, dass wir das bei Clarity nochmal völlig anders regeln, machen wir es den Leuten jetzt mal so richtig schön schwer. Mission accomplished, würde ich sagen. All das gilt sowieso nicht, wenn du mit dem IAB-Framework arbeitest, weil dann wird das Ganze wieder über diese IAB-Signale gesteuert. Aber das klammern wir jetzt mal aus.
Da haben wir noch nie drüber gesprochen, glaube ich.
Nee, glaube ich, hab ich auch keine Ahnung von, insofern. Und ich habe nur eine Meinung dazu.
Das reicht ja für einen Podcast. Ja. Okay.
So, komm mal raus hier. So, wir haben einen Tipp des Monats, der da wäre GitHub Copilot jetzt für alle, also mit ohne zu bezahlen.
In Visual Studio.
Genau, in Visual Studio kann man jetzt dann und einem gewissen freien Kontingent, ähnlich wie das eben bei Cursor aussah, so und so viele, weiß ich, 500 oder 50 Chat-Anfragen oder was, keine Ahnung, und 2000 Code-Completions, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall jetzt drinne.
Also ansonsten kein 10er pro Monat, ansonsten hallo.
Ja, aber kein Grund mehr, jetzt drauf zu verzichten, selbst wenn man den 10er im Monat nicht zahlen will.
Na, ich befürchte ja, dass wenn ich dann meinen 10er nicht mehr zahle, ich dann Workplace weggenommen bekomme.
Ja, gut, das kann passieren. Das ist, zahlt zur Sicherheit einfach weiter. So. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt diese Woche oder sagen wir die letzten 10 Tage oder sowas ganz viel von einem Tool gehört, was sich n8n.io schreibt und ich weiß nicht, ob man das jetzt Nate nennen soll, wie den englischen Nathan oder so, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, aber es scheint ein Automatisierungstool zu sein mit ganz viel KI-Potenzial und wo man sich seine eigenen Agenten jetzt irgendwie bauen kann. Das ist so mein Eindruck, alle Leute bauen sich jetzt ihre eigenen KI-Agenten auf dieser Plattform. Hast du das auch mitgekriegt?
Ja, vom Jahr.
Vom Jahr, okay.
Mhm.
Also bei mir war das jetzt gerade irgendwie wie so ein Hype, als hätten die da gerade, weiß ich, irgendwas Neues integriert oder so und jetzt geht das da richtig ab.
Nee, es ist irgendwie so ein bisschen wie Make und das hier mehr in LLM-Richtung und so und ich bin eigentlich eher dann bei Flowwise AI als mein Tipp dann dazu. Das ist dann Open Source und gehostet gibt es das. Das macht sowas Ähnliches. Das macht tatsächlich relativ viel LLM zusammen Drag und Droppen was wollte ich mir über die Feiertage anschauen?
Mhm. Na gut, da haben wir schon den Tipp für nächsten Monat im Prinzip schon in der Hinterhand.
Ja, von daher dieses Nacht, N, wie auch immer. Und jetzt packe ich noch das Flowwise dahinter. Selber hosten oder halt in der Cloud nutzen für einen schmalen Taler, glaube ich sogar.
Alles klar. Ja. So, Termine haben wir auch keine mehr.
Nur dieses Jahr keine Termine mehr.
Nein. Und das Einzige, was ich noch reingekloppt habe, ist die Registrierung für die erste Ticketwelle fürs Measure Camp Amsterdam, das am 12.04. stattfindet. Erste Ticketwelle startet 15.01. Wenn ihr euch dann Ticket schießen wollt, Link in den Shownotes. Und damit sind wir fertig.
Ja, fix und fertig. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Feedback dieses Jahr nicht mehr. Aber Nein. Wenn ihr wollt, gerne.
Ja. Aber ansonsten in alter Frische und neuen News und vielleicht auch neuen eigenständigen Dingern des Monats dann in 2025. Dieses Jahrhundert schon alt.
Ja.
Zum Glück wir nicht.
Dann.
Nee. Ciao.